Küstentalk. Der IG Metall Podcast mit Daniel Friedrich. Ja, herzlich willkommen zurück bei unserem Küstentalk, dem IG Metall Podcast mit Daniel Friedrich. Daniel, heute soll es ja unter anderem um die Fußball-Europameisterschaft gehen. Das hast du dir ausdrücklich gewünscht. Mal Frage vorab, bist du da großer Fanboy?
Naja, also ich habe früher Fußball gespielt, immer davon geträumt, Profi zu werden, irgendwann festgestellt, dass das nicht funktioniert und habe ja dann irgendwann die Gewerkschaftsarbeit als meine Berufung, Leidenschaft entdeckt, als das mit dem Fußball vorbei war und habe das Glück gehabt, dann am Ende des Tages ja diese Leidenschaft, dieses im Tüttelchen Hobby zu meinem Beruf zu machen und freue mich aber heute, dass wir auch immer mit einem Auge ein bisschen auf Fußball gucken können, weil das doch viel von uns miteinander verbindet.
Oha, das heißt, dein Gewerkschaftsamt war sozusagen nur die zweite Berufswahl. Eigentlich hätte es ja Fußball werden können.
Ja, ich wollte auch Kriminalkommissar werden, wenn ich einen Krimi gesehen habe oder Superheld, wenn Superman gelaufen ist. Also da war das schon immer ein bisschen hin und her. Aber Fußball war schon länger. Aber wie gesagt, irgendwann festgestellt, das ist es nicht. Und dann war das Thema Gewerkschaft ist eine gute Sache. Und irgendwann hatte ich die Chance, das hauptberuflich zu machen.
Okay, ja, wir haben hier heute einen Gast hier bei uns, die es doch geschafft hat, jetzt weiterhin mit dem Fußball sehr verbandelt zu sein, möchte ich jetzt gerne vorstellen. Vorab noch mal ganz kurz Einnahme zu mir. Ich bin Elke Spanner, nur damit die Hörerinnen und Hörer auch wissen, wer hier spricht. Und dann jetzt der schon angekündigte Gast, nämlich Mirka Derlin ist heute bei uns. Mirka, du bist hier gleich in doppelter Funktion. Zum einen, das habe ich gerade schon angedeutet, haben wir dich auch zum Thema Fußball eingeladen. Du bist nämlich Schiedsrichterin beim Deutschen Fußballbund. Dieses Jahr hast du sogar, ich hoffe, das habe ich richtig mitbekommen, das DFB-Filiale der Frauen gepfiffen, richtig?
Hallo zusammen. Ja, das hast du richtig erläutert.
Okay, da haben wir also hier so einen richtigen Promi-Fußball-Star bei uns. Das finde ich großartig. Und dann deine zweite Funktion, bist du ja auch noch Betriebsrätin bei Herose in Bad Oldesloe. Herose, das ist ein Armaturenhersteller. Ja, insgesamt kann man sagen, du bist ganz schön aktiv.
Ja, ich bin auch aktiv, weil es mir alles sehr viel Spaß macht und ich mich auch gerne engagieren möchte. Das ist mir sehr wichtig.
Nebenher bist du ja auch noch, bist du ja nun auch noch voll berufstätig. Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
Jeder Tag hat 24 Stunden und das nutze ich bestmöglich einfach. Und dann kann es auch mal passieren, dass man morgens um 7 oder um 6:30 auch schon mal laufen geht. Oder dass man, ich wohne in Schwartau, arbeite in Bad Oldesloe, dann fahre ich da mit dem Rennrad hin, um mich da schon ein bisschen zu bewegen vor der Arbeit. Und so versuche ich alles ein bisschen unter einen Hut zu bringen einfach.
Das heißt, als Schiedsrichterin, höre ich da so raus, musst du selber auch offenbar sehr viel trainieren. Das klang jetzt gerade so, als wenn du viel Ausdauersport machen würdest.
Ich versuche relativ vielseitig zu trainieren. Ich mache zum Beispiel auch EMS-Training, ich gehe ins Fitnessstudio, ich mache Leichtathletik, ich fahre Rennrad, ich gehe laufen und so variiere ich mein Training, um einfach da bestmöglich aufgestellt zu sein. Das finde ich halt sehr gut, um meinem Körper immer neue Aspekte zu geben.
Und musst du auch so viel Ausdauertraining machen für das Schiedsrichterinnenamt? Ist das da erforderlich?
Für mich ist es erforderlich, weil ich möchte meine bestmögliche Leistung bringen. Das ist wie in der Schiedsrichterei, so wie bei meinem Ehrenamt in der Firma so. Und deswegen versuche ich mich bestmöglich aufzustellen.
Mhm. Erzähl doch mal, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, Schiedsrichterin zu werden? Ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, wie da so ein Weg hin ist.
Ich habe damals mit 15 Jahren Fußball gespielt, in der Mädchenmannschaft noch. Und dann wurde ich angesprochen und gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und da ich schon immer fußballverrückt war, habe ich das gemacht und hat mir bis heute sehr viel Spaß gemacht. Und so bin ich da auch die ganze Zeit beigeblieben und habe mich irgendwann aktiv für die Schiedsrichterei entschieden und habe aufgehört, selbst Fußball zu spielen.
Daniel, das wäre eine Alternative für dich gewesen vielleicht, oder? Zum Fußballprofi.
Nein, dafür bin ich, glaube ich, zu emotional. Ich habe ja ein bisschen meine Jugendmannschaft auch trainiert. Und wenn da Schiedsrichter nicht konnten, ausgefallen sind, hat ja immer einer der Trainer dann die Schiedsrichterei übernommen. Und ich habe mal irgendwie, weil ich so wütend über meine eigene Mannschaft war, einen Elfmeter für die Gegnermannschaft gepfiffen, obwohl das Foul klar außerhalb des 16er war. Aber ich habe gesagt, das müsst ihr jetzt aushalten und euch ein bisschen anstrengen. Also ich wäre kein guter Schiedsrichter gewesen. Und ich bewundere das, wie heutzutage Schiedsrichter sich durchsetzen müssen. Zu meiner Zeit hat man ein bisschen getrubbelt, ein bisschen gemeckert. Das, was man heute liest und erfährt aus den Medien, wie zum Teil ja mit ehrenamtlichen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern umgegangen wird, das finde ich schon sehr, sehr schwierig. Und von daher bewundere ich umso mehr, dass Mirka und andere so viel Spaß am Fußball haben, dass sie diese Rolle auch übernehmen, trotz dieses ja teilweise Hasses, der ja da auch irgendwie spürbar ist auf den Plätzen. Oder ist das bei den Damen ein wenig anders? Aber kann ich mir kaum vorstellen.
Ja, es ist schon noch ein bisschen anders, ein bisschen disziplinierter, ein bisschen respektvoller, finde ich. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Geben und Nehmen, wie man wirkt. Und gerade wenn man sich auch kennt und die Leute einschätzen kann und wie man auftritt, dann wird es da auch noch Unterschiede, glaube ich, geben.
Aber wenn ich dann zum Beispiel höre, also super, wenn das so ist, aber wenn man dann irgendwie liest oder hört, dass es dann bei Jugendmannschaften schon Vereine gibt oder Ligen gibt, die Eltern aus dem, ja quasi vom Feld fernhalten wollen, weil die so engagiert in Tüllchen, also quasi eigentlich Reinrufeltern haben wir früher dazu gesagt und eigentlich ja nur stören. Das ist echt schon ein Thema, wo ich denke, Ehrgeiz ist okay, aber irgendwann ist auch mal gut.
Na, ich bilde bei uns im Kreis die neuen Schiedsrichter aus und bin für die zuständig. Und die häufigsten Schiedsrichter, die aufhören mit der Schiedsrichterei, hören auf, aufgrund, was du gerade geschildert hast, weil die Eltern die Schlimmsten am Spielfeldrand sind und sie sich deswegen halt nicht auf die Schiedsrichterei konzentrieren können in dem Moment.
Ui, aber das klingt ja schon sehr herausfordernd, ne? Wie gehst du denn damit um? Also wenn du da so eine Anfeindung erlebst oder wenn du da erlebst, irgendwelche Eltern, die kurz davor sind, aufs Feld zu stürmen und dich da anzuschreien oder so aus Wut, was machst du da? Wie verhältst du dich da?
Also da ich jetzt schon, sage ich mal, 21 Jahre Erfahrung habe, gehe ich damit, also ich lasse es gar nicht an mich ran. Und es sind ja immer dann Leute da, die praktisch dafür da sind, dass die Leute nicht mehr dahin kommen. Und dann müssen wir sie halt vom Feld oder auch von der Anlage verweisen. Schlimmer ist das eher bei den Jugendlichen, die halt auch nicht die Erfahrung haben und die dann vielleicht auch ein bisschen überfordert sind in der Aktion und vielleicht auch sich davon beeindrucken lassen, wenn ich als 15-Jährige von zwei Eltern angesprochen werde lautstark, dann reagiere ich anders, als wenn ich halt erwachsen bin, ne? Das ist immer ein bisschen schade, finde ich.
Aber es ist ja trotzdem so, dass du in deiner Rolle da ja zwischen den Fronten stehst und ich kann mir vorstellen, auch durchaus zwischen die Fronten gerätst, ne? So bei der einen oder anderen Entscheidung. Also ich stelle mir das herausfordernd vor. Bist du denn auch so ein, ja, ich sag mal, kämpferischer Typ?
Nee, kämpferisch würde ich nicht sagen. Ich bin eher ein Typ für die Sache und ich mag einfach da ein Teil des Spiels einfach sein. Und ich finde, man kann immer so und so mit Kritik umgehen und für mich spielt es auch immer eine Rolle, ob es lautstark ist, ob es konstruktiv ist. Und manchmal haben sie ja nun mal auch recht und man hat nun mal auch mal nicht guten Tag oder hat einfach auch mal eine falsche Entscheidung getroffen. Und ich finde es dann wichtig, dass man dazu steht. Und ich sage immer zum Spieler, wenn sie mich anbrüllen, dass sowieso nicht miteinander sprechen, dass es keine Ebene ist, um hier irgendwie nach vorne zu kommen. Und in der Regel verstehen sie es denn auch. Und wenn nicht, dann haben wir ja auch immer noch die persönlichen Strafen, um damit irgendwann umzugehen, wenn das Wort nicht mehr hilft.
Okay, das klingt ja regelrecht diplomatisch. Du bist dann ja auch noch parallel, ich weiß gar nicht, wo jetzt hier deine Schwerpunkte überhaupt liegen bei dem vielen, auch noch Betriebsrätin in deinem Betrieb, habe ich gerade schon ja gesagt bei der kleinen Vorstellung bei Herose in Bad Oldesloe. Noch ein Ehrenamt also, wie auch das Schiedsrichterinnenamt und dann auch noch ein Ehrenamt, bei dem ich denke, dass man auch durchaus so ein bisschen kampfbereit sein muss oder muss zumindest bereit sein, sich zu engagieren und auch was auszuhalten. Was treibt dich an, dich da auch noch zu engagieren?
Vor 12 Jahren habe ich mich für das Betriebsratsamt aufstellen lassen, weil mir einfach die Arbeit vom alten Betriebsrat nicht gepasst hat. Und ich bin dann einfach ein Freund davon, nicht zu meckern, sondern was zu tun, weil ich halt einfach nichts davon, sich nur hinzustellen und sich aufzuregen, sondern ich möchte aktives dafür tun, dass es einfach besser wird. Und so bin ich vor 12 Jahren jetzt in den Betriebsrat gekommen, bin auch gleich stellvertretende Vorsitzende geworden und habe da mich versucht mit einzubringen, einfach jetzt über die Zeit und da das voranzutreiben, dass die Beschäftigten einfach auch weniger Beschwerden haben, dass sie sich einfach nur auf die Arbeit konzentrieren können und gerne zur Arbeit kommen.
Das sind ja beides, so denke ich, traditionell eher so ein bisschen klassische Männerdomäne, ne? Sowohl das Schiedsrichteramt, ich sage es jetzt bewusst in der männlichen Formulierung, als auch die Betriebsratsarbeit. Ist das Bild, das ich da habe, eher das der Vergangenheit oder bist du da heute als Frau immer noch so ein bisschen die Ausnahme?
Nö, ich glaube, ich bin da keine Ausnahme, wenn man das in Verhältnis setzt, wie viele Männer Fußball spielen, wie viele Frauen Fußball spielen. Und dann guckt man sich das Verhältnis an, wie viele davon Schiedsrichter sind. Ich weiß gar nicht, ob das Verhältnis nicht ungefähr sogar gleich ist. Und beim Betriebsrat muss ich sagen, wir sind ein 9er Gremium und wir sind 5 Frauen und 4 Männer. Also bei uns ist es genau umgekehrt im Betriebsrat und wir sind auch ein sehr junges Gremium. Also alle so, ich sag mal, Mitte 30 finde ich für ein Betriebsratgremium. Daniel, vielleicht sagst du da noch was zu, relativ jung, bis auf eine, die ein bisschen erfahrener ist. Lebenserfahrener ist.
Nein, nein, das ist schon eine junge Truppe, die wir bei Herose haben. Wir haben ja, wie ich in Lübeck-Wismar zuständig gearbeitet habe, auch miteinander zu tun gehabt. Daher kennen wir uns ja auch. Und das ist schon ein junger Betriebsrat. Das ist nicht überall so. Und es ist natürlich auch, das hat Möcker ja eben gesagt, auch ein Konflikt gewesen, weil die Mehrheit im Betriebsrat bis zur letzten Wahl, ich will es mal so sagen, arbeitgeberfreundlicher war. Und jetzt sich auch die Kolleginnen und Kollegen durchgesetzt haben, die gesagt haben, wir vertreten die Interessen der Kolleginnen und Kollegen im ersten Moment und sind auch bereit dafür, vielleicht mehr Konflikte einzugehen als die Vorgängerinnen. Und von daher ist das echt ein junges Gremium. Und wir sind froh, Stichwort Betriebsratswahl 2022, werden wir ja auch irgendwann mal in dem Podcast drüber reden, dass wir diese Verjüngung auch in anderen Gremien dann hinbekommen können.
Und solche aktiven Ehrenamtlichen wie jetzt hier Mirka könnt ihr bei der IG Metall Küste auch bestimmt gut gebrauchen, ne?
Ja klar, es funktioniert ja nur so. Also die IG Metall ist darauf aufgebaut, dass wir im Betrieb stark sind. Und stark im Betrieb sind wir, wenn wir betriebliche Kolleginnen und Kollegen haben, die für die Sache eintreten, ihr Gesicht auch zeigen, ihre Haltung beweisen in den Auseinandersetzungen, sich als Metallerinnen und Metaller sozusagen auch im Betrieb zeigen. Und wir Hauptamtlichen, die außerhalb des Betriebes aktiv sind, können das ja immer nur unterstützen, können helfen, können mitverhandeln oder auch mit dem Konflikt sozusagen gehen. Aber stehen muss das ja die Mannschaft im Betrieb. Und von daher sind so engagierte Kolleginnen und Kollegen, wie Mirka eine ist, Gold wert. Ohne das können wir nicht funktionieren. Und ich glaube, dass wir da auch mehr werden können, stärker werden können. Wir brauchen mehr Leute, die für die IG Metall, die für die Sache brennen. Und das ist eines der großen Ziele in der nächsten Zeit, da wieder stärker zu werden.
Wie ist das denn so bei den jungen Leuten? Also weil du, Mirka, gerade auch gesagt hast, bei euch der Betriebsrat ist auch relativ jung. Ist es irgendwie schwierig, junge Leute für so ehrenamtliche Sachen zu gewinnen? Die Frage ist aber, ist eigentlich an euch beide. Ich weiß gar nicht, ob du, Mirka, das gerade beantworten kannst, aber vielleicht auch sonst du, Daniel, aus deiner Erfahrung als Bezirksleiter auch in den anderen Betrieben. Ich stelle mir so vor, dass junge Leute heutzutage auch total unter Druck sind in der Ausbildung, müssen viel leisten, sind sehr eingebunden. Ist es schwieriger, die zu gewinnen, oder haben die auf der anderen Seite so viel mehr Energie noch, dass sie das eher machen als ältere Beschäftigte?
Also ich kann nur aus unserem Unternehmen sprechen. Wir haben ja auch die Jugendausbildungsvertretung wieder wählen lassen dieses Jahr oder beziehungsweise letztes Jahr. Und ich glaube, das kann man gar nicht pauschalisieren, weil das ja jeder individuell ein bisschen zu einer Einstellung einfach hat. Und bei uns im Unternehmen, glaube ich, ist das sehr breit gefächert, wenn man auch sich die Ersatzmitglieder zum Beispiel auf den Listen anguckt, die nachrücken für die anderen Mitglieder.
Ja, also mein Betriebsratsvorsitzender ist leider schon verstorben. Der ist so, ich glaube sozusagen 1940, 45 geboren gewesen. Der hat seine Frau, damalige Freundin, dann als 15-Jährige auf einer Gewerkschaftsparty kennengelernt, weil damals in Köln in den 50er, 60er so als konntest du nirgendwo anders hin, du durftest nur zur Gewerkschaftsjugend oder woanders zu einer Party gehen. Das ist heute ganz anders. Wir sind natürlich mit unseren Angeboten aktiv zu sein, nur einer von ganz vielen. Und Social Media und sonstiges brauchen wir gar nicht zu erwähnen. Nichtsdestotrotz, wir sind der größte politische Jugendbereich, den es in Deutschland gibt. Wir haben über 200.000 Kolleginnen und Kollegen, die unter 27 Jahre sind, die bei uns Mitglied sind. Wir haben, wie Mirka sagt, alle 2 Jahre Jugendvertreterwahlen. Da sind wir stabil. Wir konkurrieren natürlich mit anderen Bereichen, weil wenn man, ne, wie Mirka, so aktiv auch noch einen anderen Sport macht oder eine Weiterbildung oder ähnliches, dann hat man nicht gleichzeitig auch Zeit, zu jeder Gewerkschaftsaktivität zu gehen. Aber wir haben auch, ich würde mal behaupten, fast in 3/4 unserer Geschäftsstellen auch Ortsjugendausschüsse, aktive Jugendkolleginnen und Kollegen, die mit den jungen Leuten zusammenarbeiten. Also da gibt es was. Das kann man, wie gesagt, immer weiterentwickeln. Aber ich bin da ganz optimistisch, dass wir mit unserer Jugendarbeit auch die Menschen erreichen in dieser Altersgruppe. Da müssen wir uns verändern. Da müssen wir an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, auch neue und andere Wege gehen. Aber da sind die Kolleginnen in dem Bereich auch ganz aktiv.
Okay. Ja, prima. Dann kommen wir doch zum Ausstieg, doch nochmal eben zum Thema Fußball zurück. Die Europameisterschaft ist ja gerade noch in vollem Gange, sie läuft irgendwie noch. Da würde mich zum Schluss natürlich nochmal euer Tipp interessieren. Also einmal, Mirka, von dir als Fachfrau, als Schiedsrichterin, die du schon sehr, sehr viele Profis hast spielen sehen, und Daniel als jemand, der auch selbst fast Profi geworden wäre, aber dann doch notgedrungen Bezirksleiter der IG Metall Küste werden musste. Sagt mal, was ist euer Tipp? Wer wird Europameister 2021? Mirka, du zuerst.
Ja, bei mir müsste die Frage anders gestellt werden. Wer, glaube ich, ist Schiedsrichter im Finale? Das wäre eher die Frage, die für mich besser wäre. Weil das ist das, was mich einfach mehr interessiert.
Frag dich danach auch nochmal.
Auch gut, ja. Es hängt aber auch davon ab, wer im Finale ist, ne?
Oder? Es hängt davon natürlich ab.
Es hängt ja auch von den Nationen ab.
Genau, ansonsten würde ich natürlich gerne unseren deutschen Schiedsrichter Felix Brüch im Finale sehen.
Ja, cool.
Aber wenn der im Finale wäre, dürfte Deutschland ja nicht spielen wahrscheinlich, ne?
Genau. Ja, das ist so.
Und dann ist für mich die Partie auch nebensächlich.
Okay, also ein Tipp, welche Mannschaft den Pokal davontragen wird, willst du nicht abgeben.
Das stimmt.
Dir ist der Schiedsrichter wichtiger.
Das stimmt. Da auf die Leistung achte ich mehr als auf das Spiel.
Interessante Perspektive, habe ich noch nie gehört, dass jemand beim Spiel sich vor allem für Schiedsrichter interessiert, aber aus deiner Perspektive auch tatsächlich jetzt gar nicht so fernliegend. Daniel, und du, hast du eher einen Blick für die Schiedsrichter oder eher für die Spieler?
Ja, aber das Erste ist vielleicht genau das, was du sagst. Wir sehen manchmal nicht die, die für das Spiel ganz wichtig sind. Das sind eben auch Schiedsrichter, weil sie dafür sorgen, dass das Spiel vernünftig abläuft. Und manchmal sehen wir ja auch im Betrieb nicht die, die dafür sorgen, dass das vernünftig läuft. Und vielleicht sollten wir in Zukunft immer alle da ein bisschen sensibler sein, die Kolleginnen und Kollegen auch zu sehen und wertzuschätzen, weil ohne sie läuft das nicht. Das sind die Schiedsrichter, das sind die Ehrenamtlichen, das sind ganz viele andere im Betrieb. Da sollten wir immer sozusagen sensibel sein. Was den Tipp angibt, ich bin da einfach ganz schlecht. Ich muss das ehrlicherweise sagen, weil ob es um meinen ersten FC Köln geht oder bei so einer Europa-Weltmeisterschaft um Deutschland, am Ende des Tages bin ich immer so ein Romantiker und Träumer und denke, wir werden das schon selber. Und ich würde sogar, wenn im Finale die deutsche Nationalmannschaft nur mit A-Jugendlichen antreten dürfte oder könnte und auf der anderen Seite nur Champions League-Gewinner sein, würde ich immer noch für Deutschland tippen, so nach dem Motto, vielleicht schießen sie ein Tor und die anderen haben einen schlechten Tag. Also von daher bin ich immer so ein Träumer, der davon hofft, dass man selber das dann irgendwie schafft. Und deswegen tippe ich auf Deutschland und weiß aber, dass es auch andere gute Mannschaften gibt.
Na, dein erster FC Köln spielt ja leider als Mannschaft nicht mit.
Ja, aber nur für das Protokoll, immer noch in der ersten Bundesliga.
Immerhin, immerhin. Ich komme aus Hamburg und da gibt es zwar zwei Clubs, aber da kann man das mit der ersten Bundesliga ja nicht mehr sagen. Ja, prima. Ich würde sagen, das war's von uns heute. Interessanter Podcast, Mirka. Ich bedanke mich ganz herzlich auch bei dir, dass du mit dabei warst und so viele wirklich interessante Einsichten uns hier gebracht hast in das Amt der Schiedsrichterin. Ich freue mich dann jetzt auf unseren nächsten Küstentalk und bis dahin sagen Tschüss, Mirka Derlin, Daniel Friedrich und Elke Spanner. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.